Guten Morgen. Schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt und nicht unterwegs eingefroren seid. Könnte ja heute schon passieren, gell? Handschuhe sind ganz wichtig, sonst bleiben die Finger am Lenkrad. War ja früher in alten Zeiten so, ich erinnere mich, dass ich einen VW Käfer mal gefahren bin und der hatte noch so Metalllenkrad. Und im Winter, wenn du feuchte Hände hattest und bist da dran gekommen, dann hat's in der nächsten Kurve gemacht. Es ist eine ganz besondere Zeit und für mich ein Vorrecht, hier kurz vor Weihnachten das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Es gab vor langer Zeit einen Mann, der hieß Daniel, also noch älter als du, sehr, sehr lange zurück. Und dieser Daniel, der hatte mit vielen anderen Menschen zusammen aus seinem Volk eine Deportation erlebt. Und zwar von Israel nach Babylon. Und in Babylon mussten sie nicht nur ein paar Tage Urlaub machen oder ein paar Wochen ausharren, sondern 70 Jahre zubringen, eine ganze Generation. In diesem Exil, wo dieses Volk war, wo Daniel war, war es nicht so einfach. Warum? Die Situation um sie herum war eine Katastrophe. Dieses Volk dort in Babylon hat völlig andere Götter gehabt, als der Gott Israels war. Und nachdem der Mächtige immer sagt, wo es lang geht, wurde das Volk zwar geduldet, aber es hatte nicht mehr sein Herz unter sich. Und das Herz war der Tempel. Und am Ende dieser 70 Jahre ist dieser Daniel zwar am Hof des Königs durch Gottes Gnade, aber er hat ein großes Anliegen. Er sehnt sich für sich, aber auch für sein Volk, dass sie doch wieder zurückgehen könnten. Und wenn du merkst, dass irgendwie doch mal Gott was gesagt hat, aber es passiert anscheinend nichts, was machst du dann? Wendest du dich ab von ihm, nur weil die Antwort nicht so passt? In Daniel 9, in der Bibel, können wir lesen, was er gemacht hat. Er hat nämlich gebetet. Da ist das ganze Gebet aufgelistet. Und er schreit zu Gott, wann hältst du dein Wort oder ist es überhaupt noch in deinem Plan drin? Hast du das vielleicht geändert? Nichts passiert. Dann zum zweiten Mal in seinem Leben fliegt ein Engel daher. Also nicht so wie bei uns, so mit Rüschchen, sondern ein gewaltiger, starker Engel. Aber er fliegt, er kommt nicht gelaufen. Der Engel Gabriel erscheint ihm. Und Daniel ist völlig erschrocken, obwohl er ihn jetzt zum zweiten Mal ja sieht. Aber ich glaube, einem Engel zu begegnen, ist immer etwas, was durch und durch geht. Aber der Engel geht gar nicht auf sein Thema ein, sondern er wechselt das Thema. Und er spricht von 70 Jahrwochen, die vergehen werden. 70 Jahrwochen sind 70 mal 7 Wochen. Wer kann Mathe? 490 Jahre. Und ungefähr diese Zeitspanne von dem Gespräch der beiden bis zum ersten Weihnachten, als Jesus kam, sind dann vergangen. Und der Engel Gabriel spricht über dieses Ereignis, was da passieren wird. Er deutet etwas an, dass etwas Gewaltiges passieren wird. Daniel hat keine Antwort bekommen auf seine Frage, dürfen wir jetzt gehen oder nicht? Wir wissen von der Geschichte, dass es tatsächlich passierte. Gott hat sein Wort gehalten. Aber Gott wollte etwas ganz was anderes zeigen. Vor 2,5 Jahren ungefähr habe ich auch mal von hier auch über Exil gesprochen. Da ging es auch um das Volk, das ins Exil nach Babylon ging. Und für mich damals war das so mit diesem ganzen Corona-Thema. Irgendwie so, dass wir ins Exil kommen. Irgendwie passen wir da nicht hin, wo wir da waren plötzlich. Und jetzt nach so einer langen Zeit, keiner hat gehofft, dass es so lang dauert, was ist dann? Wann ist es endlich zu Ende? Aber ich glaube, dass Gott etwas ganz anderes auf dem Herzen hat, als uns nur zu sagen, so, jetzt passt, jetzt könnt ihr weitermachen. Daniel wollte zu normal zurückgehen. Wir möchten auch zu normal gehen, aber ich glaube, Gott hat etwas ganz anderes mit uns vor. Lasst uns mal reinschauen. Es hat was mit Weihnachten zu tun. Und zwar, Moment, Dings hier rausholen. Meine Frage an euch ist, wozu gibt es überhaupt Weihnachten? Jetzt würden die Kleinsten, die jetzt aber nicht mehr da sind, sagen, ja, Geschenke. Die Großen sagen, oh, Stress. die, die nicht so wissen, was sie wollen, sagen, oh, da wird's gemütlich, kann man gut essen. Singen wir, die Familie kommt zusammen. Es ist noch viel mehr. Wir feiern das, aber ich brauche euch das nicht sagen, ihr seid ja Profis. Wir feiern, dass Jesus in diese Welt kam. Vor etwas mehr als 2000 Jahren. Jetzt ist es so, Jesus kam für drei Gründe. Und ich möchte mit euch diese drei Gründe kurz mal ansehen. Nehmen wir mal den ersten Grund. Jesus kam, um mit den verdrehten Vorstellungen über Gott aufzuräumen. Es gibt eine Menge irrwitzige Vorstellungen über Gott, wer Gott ist. Und wenn du Leute fragst, wahrscheinlich sogar hier unter uns, da kriegst du ganz verschiedene Nuancen mit. Wir einigen uns noch ungefähr bei dem Gott der Bibel, aber wenn du andere fragst, dann kriegst du alles. Wenn du ins Internet reingehst und schaust mal, was unter Gott in der Suchmaschine kommt, das erste Video, das dann vorgeschlagen wird, ist über Karel Gott, den Schlagersänger. Ich habe ein bisschen weiter gesucht und dann kam drin vor ein Professor, der sagte, er stellt sich Gott so vor wie ein riesiger Ballon, wie ein riesiges Hirn, das durchs Weltall saust. Jemand anders schrieb, ich stelle mir Gott vor wie meinen toten Vater, der immer mich beobachtet, was ich mache. Jemand anders schrieb, Gott ist in jedem Atom, jedem Stein, alles ist heilig. Ich muss mir überlegen, was ich anfasse. Und jemand sagte mir letzte Woche, eine ältere Dame, mit der Kirche bin ich fertig. Alles, was da passiert, ist ja grauenhaft. Und wenn Gott das zulässt, dann will ich mit dem auch nichts zu tun haben. Ey, wenn wir so eine Vorstellung von Gott haben, dann liegen wir meilenweit weg von dem, wer er wirklich ist. Und Jesus kam, um uns diese Vorstellung von Gott zu verändern. Es heißt in der Bibel, im Jesaja 64, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Stell dir mal vor, Daniel bekommt eine Schau von etwas, was passiert. Knapp 500 Jahre später. Wer wäre denn auf die Idee gekommen, dass der König der Könige als Baby auf die Erde kommt? Also, alle Gelehrten hätten gesagt, niet. Geschweige denn, dass dieses Baby nur dazu da ist, groß zu werden und ans Kreuz genagelt zu werden. Was ist denn das für eine Story? Wo ist da die Würde des Königs hin? Was soll das bedeuten, dass ein König als wehrloses Kind geboren wird, um dann nur ans Kreuz zu gehen ein paar Jahrzehnte später? Menschen neigen dazu, sich vorzustellen, wie Gott ist. Und weißt du, manche denken vielleicht, es ist so eine Art Flaschengeist. Wenn ich drei Wünsche frei habe, wünsche ich mir mal was. Oder ich mache es so, dass ich mir einfach vorstelle, Gott ist so, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe. Am Anfang der Schöpfung hat Gott den Menschen gemacht und Himmel und Erde und alles andere. Und das heißt dann so schön in der Bibel, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und inzwischen heißt es eigentlich bei uns Menschen so, dies ist der Herr, den der Tag gemacht hat. Wir passen Gott an unsere Erfahrung an, an das, was wir brauchen. Ein komfortables Leben. Zur Zeit von Jesus war es auch nicht anders. Die Leute, die Oberen da, die Gescheiden, die waren alle in ihren religiösen Sachen drin. Die einfachen Leute haben versucht, irgendwie über die Runden zu kommen und ein paar Regeln einzuhalten und hoffentlich ein bisschen Segen abzukriegen. Und dann kam Jesus. Was ist dein Bild von Gott? Wie stellst du ihn dir vor? Kennst du ihn? Was macht das, dass du Gott kennst in deinem Leben? Ist es eine Bereicherung für deine Wissenssammlung? Kannst du einen guten Vortrag über ihn halten? Oder kennst du ihn? Jetzt stell dir mal vor, der Typ, der dieses alles hier gemacht hat, das ganze Universum, den kann man persönlich kennenlernen, kann ja nicht sein, oder? Was interessiert sich der für so ein Winzling wie dich und mich? Wir sind gerade geboren und irgendwann merken wir, dass wir schon wieder abbauen. Und dass es dahin ist. Was ist da so wichtig daran, dass Gott sich mit uns einlassen würde? Aber weißt du, glücklicherweise wollte Gott, dass wir entdecken, wer er ist. Und er kam in Fleisch und Blut. Und er kam in Jesus. Und wir können ihn erkennen, wir können ihn kennenlernen, indem wir Jesus anschauen. Sein Leben und das, was er gesagt hat, das zeigt uns, wie Gott ist. Und dieses Bild von Gott hat mit meinem ursprünglichen nichts zu tun, egal wie gut ich aufgewachsen bin. Du brauchst etwas, was Wahrheit ist. Wahrheit ist nicht, was du empfindest, das gut passt, sondern Wahrheit steht für sich. Und diese Wahrheit ist in Jesus sichtbar geworden. Schau dir mal diese zwei folgenden Bibelverse an. Johannes 18. Jesus sagt, ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Jesus wurde geboren, sagt er von sich. Also wie wird jemand geboren? Als 20-Jähriger? Nein, als Baby. Und er kam wozu? Um die Wahrheit offenbar zu werden. Bis dahin hat es, bis auf ganz wenige Menschen, niemand geschafft, mit Gott in eine echte Beziehung einzugehen. Der zweite Vers in Johannes 1 heißt es, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Und dieser eine ist Jesus. Wenn du Jesus ansiehst und wenn du ihn beobachtest, dann weißt du, wie Gott ist. Liebevoll und gewaltig, voller Barmherzigkeit und voller Autorität. Schau ihn dir an und du wirst merken, was das macht in deinem Inneren. Weißt du, wir haben in unserer Seele, in unserem Innersten, da haben wir so freie Radikale, die gehen da so spazieren, ja, die hängen so rum. Aber die suchen nicht irgendwas, was Lust und Laune macht, sondern die sehnen sich anzudocken an den Stecker des lebendigen Gottes, so dass er sein Leben geben kann, seine Kraft, seine Autorität, seine Vollmacht, alles das, was er sich bereit hält für seine Kinder. Das ist ein Geschenk, was wir von Gott haben, dass wir das erleben dürfen. Du kannst Gott natürlich auch in der Natur entdecken. Denk mal dran, wie das ein komplexes Ökosystem ist. Welche Vielfalt. Gott ist unglaublich, wie kreativ er ist. Hast du schon mal einen Orang-Utan studiert? Fragst du dich, wieso gibt's den eigentlich? Aber schau mal morgens in den Spiegel. Hast du vielleicht die gleiche Frage? Gott hat so viel Sinn für Humor. Ja, er hat mich auch gemacht. Und er ist jemand, der nicht nur da ist und irgendwas gemacht hat und jetzt mal schaut, was wir mit dem ganzen System da machen, sondern er hat Jesus gegeben für ganz wichtige Sachen, nämlich zu zeigen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns vergibt und dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Bis drei kann jeder zählen, oder? Selbst als Maurer. Oder Schreiner. Gott hat etwas vor in deinem Leben und das tut er bis zu dem letzten Atemzug und dann geht's richtig los. Diese paar Jährchen, die wir leben, ja, die uns so viel Zeit bedeuten, ich glaube, die Eltern unter uns geben zu, dass die Jahre immer schneller werden. Diejenigen unter uns, die das wissen, die kann ich beruhigen. Die Trillionen von Jahre liegen noch vor dir, wenn du in der Gemeinschaft deines Gottes sein wirst. Und Gott möchte dich vorbereiten darauf. Der zweite Punkt, was Gott eigentlich hat für Weihnachten, nachdem, dass er diese falschen Vorstellungen korrigiert durch Jesus, ist, dass wir merken, dass Gott uns liebt. Jesus kam, um Gottes Liebe zu zeigen. Weihnachten ist Tannenbaum, Familienfeier, weiß ich, was es bei euch zum Essen gibt. Aber es geht letztendlich bei Weihnachten um Jesus. Und wenn wir als Christen etwas können, sollten, in Klammern, dann ist es gut zu feiern. Und Weihnachten ist ein guter Anlass zu feiern. Etwas Besonderes draus zu machen. Aber weißt du, wir sehen das zum Beispiel in den Filmen, die jedes Jahr rauskommen. Da kommen immer wieder neue Weihnachtsengel drin vor, die dann irgendeinen besonderen Auftrag haben. Aber Gott sandte keinen Weihnachtsengel, er sandte keinen Propheten, keinen Assistenten, keinen Repräsentanten. Nein, er kam selbst. Er kam in Jesus. Jesus sagt von sich, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Also glotz mal gescheit, schau mich an, dann weißt du, wie Gott ist. Gott kam nicht mit einer SMS, er kam nicht über die sozialen Medien und hat so eine Rundnachricht in die Gruppe geschickt. Ach, ich wollte mal sagen, ich hab dich lieb. Er kam selbst. Wenn du Weihnachten feierst, und ich denke, die meisten feiern das, dann suchst du oft nach einem passenden Geschenk. Es ist eine Katastrophe, wenn man dem Onkel das dritte Mal Socken geschenkt hat, die er eigentlich schon die letzten 2 Jahre nicht anzog. Du machst dir viel Gedanken, was du schenkst. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du, dass es viel wichtiger ist, dass du da bist, als dass es um das geht, was du schenkst. Die Präsenz ist viel wichtiger als das Präsent. Bei Weihnachten, gerade bei Weihnachten, versuchen wir als Familie, als Freunde, alle mitzunehmen, die wir sonst nicht so sehen. Warum? Weil die Zeit miteinander, zuhören, aufmerksam sein, weil das ist, was uns stärkt, was uns Freude bereitet. Gestern Abend habe ich lange mit meinem Ziehsohn gesprochen in einem anderen Land, der in einer ziemlichen Not ist. Und am Ende davon, von dem langen Telefonat, hat er sich so bedankt, weil es eben nicht nur eine Message war übers Handy, sondern weil zumindest wir miteinander Stimme zu Stimme sprechen konnten. Meine Frage an dich, hörst du Gottes Stimme? Hörst du Gottes Stimme, wie er zu dir sprechen will? Stell dir dieses Beispiel von gestern vor, mit dem Ziehsohn. Wie das wäre, wenn er immer versucht anzurufen und ich block ihn ab und ich schicke ihm eine Nachricht und sage, passt schon, mach dir keinen Kopf. Weiß zwar nicht, um was es geht, aber es wird schon. Oder wenn ich es dann weiß, dann sage ich, oh, ich bete für dich, tschüss. Was bedeutet es für ihn, dass wir miteinander sprechen können? Besser noch, ich könnte da sein, natürlich, aber zumindest sprechen. Und Gott hat das gleiche Anliegen mit dir und mir. Durch Jesus zeigt er dir seine Liebe. Er ist präsent. Er ist so präsent wie die Person, die dir am liebsten ist. Und dieses Sehnen in dir, mit dieser Person zusammen zu sein, kann noch nicht annähernd daran gehen, an die Sehnsucht, die Gott hat, mit dir zusammen zu sein. Seine Liebe geht noch viel tiefer. Weißt du, es gibt so Mythen, die Jesus aufgedeckt hat. Diesen Mythos von, dass Gott so ein bisschen depressiv ist. So ein grummelnder Typ, der immer nur drauf schaut, dass irgendwas nicht gescheit läuft. Ey, wenn das so gewesen wäre, warum sollte er in Jesus kommen und sich an deiner und meiner Stelle ans Kreuz nageln lassen? Wenn er so ein gehässiger Typ wäre, der immer nur guckt, was du nicht richtig machst. Jesus sagt, eine größere Liebe kann niemand zeigen, als wenn man sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus kam mit dem Ziel, ans Kreuz zu gehen. Und jederzeit hätte er, ich sage jetzt mal, schnippen können, wahrscheinlich ein Wort nur sprechen und Heerscharen von Engeln wären da gewesen und hätten ihn aus dieser Situation herausgeholt. Die Autorität war da. Aber er war gehorsam, weil er das Anliegen Gottes kannte, dich und mich in seine Familie zu bringen. Und da bin ich auch bei einem anderen Vers hier, wie Jesus seine Liebe zeigt, die Liebe Gottes zu dir. Und zwar heißt es hier, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Kannst du das annehmen, dass Gott so eine Liebe hat? Wie ist es, wenn Dinge nicht laufen in deinem Leben? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht habt ihr von denen gehört. Da gab es während des Zweiten Weltkriegs ein Schwesternpaar in Holland, Corrie und Betsy ten Boom. Die haben in ihrem Haus Juden versteckt, damit sie von den Nazis nicht deportiert werden. Irgendwann ist es aber aufgeflogen. Und nicht nur die Juden kamen ins KZ, sondern die zwei Schwestern auch. Dort in diesem KZ in Auschwitz, wo es so grausam war, hat Corrie, die dann später auch als Predigerin und Zeugin für Jesus durch die ganze Welt gereist ist, aber in diesem KZ hat sie allen Mut verloren. Und einmal hat sie laut aufgeschrien, ihr könnt das nachlesen in ihrer Biografie, oh, das ist der Abgrund der Hölle. Und ihre kranke, dahinsiechende und dort auch dann sterbende Schwester Betsy antwortet ihr Folgendes. Corrie, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht noch tiefer ginge. Das kannst du nur sagen, wenn du es erlebst. Du musst Gottes Liebe erleben. Das ist nicht eine Durchhalteparole, sondern es ist ein Getragenwerden von der Liebe Gottes. Und diese Liebe, die hat Gott für dich. Es kann nicht mehr gehen als das Kreuz. Wir haben das Jahr begonnen mit, erinnere ich mich noch, ne, zu sagen, es soll über das Kreuz gehen. Und es ist zwar noch nicht ganz das Jahresende, aber ich möchte das nutzen und sagen, hier, wir hören auch wieder auf mit dem Kreuz. Also wir hören nicht auf, aber wir schließen dieses Jahr zumindest mit dem Kreuz ab. Keine größere Liebe ist für dich möglich gewesen, als Jesus ans Kreuz ging. Und alles andere ist eine Lüge, dass es noch etwas braucht, damit du in Gemeinschaft mit dem Vater kommen kannst. Und das ist auch der dritte Punkt. Jesus kam, um uns in eine echte Beziehung mit Gott zu bringen. In eine echte Beziehung. Das ist nicht eine, wie vorhin schon gesagt, wo man per Kurznachricht irgendwas hin und her macht, ein Stoßgebet, mal kurz in der Bibel lesen, das war's dann, jetzt fühle ich mich gut. Sondern Beziehung ist, man verbringt Zeit zusammen. Man lernt sich kennen, man weiß die Gedanken des anderen. Gott kennt deine Gedanken. Er weiß, was dich ausmacht. Von seiner Seite ist da schon ganz viel erledigt. Wie ist es von deiner Seite ihm gegenüber? Dieses Weihnachten könnte ein Wendepunkt sein, wo du sagst, ich lasse mich nicht erst von meinen Gefühlen leiten, sondern von dem, wer Gott wirklich ist und was er wirklich gesagt hat. Über mich, über Dinge, die wichtig sind, über Dinge, die in meinem Leben passieren sollen. Ich richte mich auf ihn aus. Weihnachten ist ein mega Anlass. Schau mal, im Epheser 1 steht Folgendes. Von Anfang an war es sein, also Gottes, unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Du kriegst eine Namenswechslung. Nicht Verwechslung, Wechslung. Du wirst ein Kind Gottes genannt durch Jesus. Viele von uns kriegen ja Nachrichten aufs Handy. Bestimmt. Nachrichten, die wichtig sind, auch andere, die nicht wichtig sind. Und die meisten, also wenn ich die draußen die Straße lang gehe, dann sehe ich, dass die meisten schauen sofort, wenn es piepst oder knirscht oder was auch immer. Aber ich möchte dir mal drei Nachrichten geben, die immens wichtig sind für dich. Es ist nicht nur was, damit du dich gut fühlst. Das erste ist, Sinn und Zweck, dass du geboren bist, ist, dass du in Gottes Familie hineinkommst. Gott möchte Familie. Und du bist geboren, um ein Teil seiner Familie zu werden. Dafür kam Jesus, weil ohne Jesus hättest du es einfach nicht schaffen können. Da bist du nicht gut genug. Sorry. Aber durch Jesus gehst du über diese Brücke Jesus in die Gegenwart Gottes und Gott nimmt dich an als sein Kind. Du hast eine ewige Zukunft. Das zweite, Jesus ist der Weg zu Gott. Wie ich gerade sagte, mit der Brücke. Und schau mal, das steht in der Bibel. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Das Anliegen Gottes ist, dich zu ihm zu ziehen, dir die Augen zu öffnen für das, was ihn ausmacht, wer er ist und was er vorhat. Er möchte, dass du in seiner Welt Anteil nimmst, dass du verstehst, was das Herz Gottes bewegt, dass deine Augen übergehen von dem Wunderbaren, was Gott vorhat. Und es fing mit Weihnachten an, als Jesus kam. So, wir feiern nicht das Baby da in der Krippe, sondern wir feiern das, dass Jesus einen Dienst vollendet hat und dass eben beim Kreuz und der Auferstehung plötzlich die Tür weit aufging für dich und mich und wir genauso zum Vater kommen können, wie Jesus Zugang hat zum Vater. Und das Dritte, im Jesaja 43 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und falls du das vermisst hast, dass dich mal jemand lange nicht angerufen hat, pass mal auf. Ich, sagt Gott, habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sagt nicht, hey, also im Camp, wo Friederike und ich auch immer hingehen, in dem Flüchtlingscamp mit den Kids, habe ich erst jetzt am Freitag wieder die Diskussion gehabt, dass so ein Kids immer sagt, hey, hey, hey. Sagt, na, ich nix, hey, ich Rolf. Ich habe einen Namen. Du hast einen Namen. Egal, was deine Eltern sich gedacht haben, wie sie dir den Namen gegeben haben, Gott kennt dich bei dem Namen, der deine Persönlichkeit, deinen Charakter, deine Seele ausmacht. Das ist noch mehr als nur der Name, der im Papier steht. Er kennt deine Identität und an dieser Identität ruft er dich. Er weiß, wie du tickst. Es gibt viele Rolfs vielleicht, es gibt vielleicht viele Daniels. Aber in der Komposition, wie ich es bin und wie er es ist, gibt's nur einen. Und Gott ruft diese Person. Er hat etwas für dich. Sein Geschenk für dich ist Jesus, aber damit ist nur die Eintrittskarte gekommen. So wertvoll wie sie ist. Die Augen sollen dir übergehen für das, was Gott für dich vorhat. Und was er in deinem Leben tun will. Ich habe hier, und damit will ich schließen, eine Pflanze. Ich hoffe, dass ihr das als Pflanze definiert. Ist ja nicht so einfach bei Männern. Diese Pflanze hier ist eigentlich nicht hässlich. Sie ist eigentlich schön. Und mir hilft sie sehr. Ja, ich liebe diese Pflanze. Ihr ahnt schon, diese Pflanze ist technisch ein Wunderwerk. Sie braucht kein Wasser. Diese Pflanze hier ist ein immergrün, lila. Das Einzige, was ich machen muss, habe ich heute Morgen auch gemacht, ist den Staub runterwischen. Und dann stelle ich sie hin, ja? Und egal, was ich mit ihr mache, ob ich sie so lege, so, völlig egal. Oder wenn sie mal unten liegt, muss ich es halt ein bisschen gerade biegen. Aber weißt du, manche Menschen sind so. Nach außen stellen sie was dar. Aber wenn du jemanden kennenlernst, dann merkst du, ob das echt ist oder nicht echt ist. Ob jemand Leben hat oder nicht Leben hat. Es mag ja sein, dass jetzt hier ein Wasserbecken wäre, aber was nutzt es dieser Pflanze, dass da Wasser ist? Es braucht eine Verwandlung. Keine Angst, ich habe jetzt keine echte dabei. So. Das brauchst du auch. Dein Weihnachten, ob du Jesus kennst oder noch nicht kennst, bedeutet, dass du ihm begegnest. Und bei allem Stress, den du hast und aller Routine, weil du jetzt schon 60 Jahre Weihnachten gefeiert hast oder weil du seit 30 Jahren so viel Stress mit Weihnachten hast oder weil das dir eh zu mühsam alles ist, das größte Geschenk ist, dass du auf Jesus eingehst und sagst, dieses Weihnachten mache ich einen Schritt auf Gott zu. Ich vertraue ein Stück mehr. In das nächste Jahr gehe ich mit etwas mehr Glauben rein. Ich begebe mich aus dem Exil zurück in das von ihm verheißene Land. Ich nehme etwas von diesem Land ein, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich kann dir das nicht sagen, was dein verheißenes Land ist. Aber Gott möchte es dir zeigen. Du brauchst es, dieses lebendige Wasser, was Jesus verheißt. Weihnachten ist eine Zeit, wo du dich Jesus weihst. Kannst du auch in der Nacht da machen. Lass dieses Weihnachten nicht an dir vorbeigehen, ohne dass du Jesus sagst, ja, du bist nicht die Nummer eins in meiner Buchliste, obwohl ich kein Buch lese, sondern du bist die Nummer eins in meinem Leben. Und durch dich möchte ich Gott kennenlernen. Lass uns zusammen beten. Und vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du mit kämpfst. Ob das gedanklich ist, ob es in deinem Körper ist, dass irgendwas nicht funktioniert, ob es eine Situation ist, in der du bist, ob es zwischenmenschliche Dinge sind, ob es die Frage ist, was kommt jetzt als nächstes und du hast eine gewisse Furcht über für das nächste Jahr. Egal was es ist, komm, lass uns das mal zusammen zu ihm bringen und sagen, Jesus, du bist Herr, du bist größer. Vater im Himmel, du bist der, der alles übersieht. Ich lasse mich nicht von den No-Gos in meinem Leben zurückhalten. Ich lasse mich nicht von dem zurückhalten, was mich blockiert und ich mich um mich selber nur drehe, sondern ich hebe meine Augen auf zu dir. Von dir kommt mir Hilfe und ich kann durch die Wolken durchsehen und du wirst meinen Blick wieder schärfen. Vater, so bete ich, Herr, für uns hier, dass wir eine Offenbarung von Jesus über dieses Weihnachten haben. Jesus, du möchtest dich in unserem Leben klar zeigen. Hey, wir sind nicht irgendwie Mitläufer und nette, fromme Typen hier, sondern wir sehnen uns nach der Kraft Gottes in unserem Leben. Wir möchten, dass die Autorität von dem Heiligen Geist durch uns wirkt. Herr, und als allererste stellen wir uns dir zur Verfügung. Sei du der Herr in unserem Leben. Herr, wir haben Sehnsucht, Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist und seinen Namen groß zu machen in dieser Welt. Herr, und so bete ich für die geplagt sind, dass sie in Jesu Namen Freiheit erleben. Herr, dass die mit Krankheiten da sind, Herr, dass sie die Kraft Gottes erleben und gesund werden. Herr, und ich bete für die in ihren Gedanken blockiert sind und einfach nicht rauskommen, dass ihnen eine Tür aufgeht und sie in neue Freiheit gehen. Jesus, du bist der Herr und dich proklamiere ich als Herrn über uns und auch über uns als Gemeinde. Amen. Danke.